Protokoll der Videoeinvernahme vom 22. November 2000. Die Einvernahme wurde im Videozimmer in Liestal durchgeführt.
Meine lieben Mädchen, eure Mutter hört nicht auf. Zum letztmöglichen Termin hat sie eine Eingabe gemacht, dass ihr beide, eurer Mutter gegenüber, sexuelle Handlungen von mir mit euch erwähnt haben sollt.
Also es ist auf jeden Fall so gewesen, dass es einen Tag bevor die ganzen Untersuchungen gegen mich abgeschlossen worden wären und eingestellt worden wären, weil nichts vorgelegen ist, nichts Verwertbares, dann wären sie eingestellt worden und einen Tag vorher ist sie mit diesen Anschuldigungen gekommen.
Im Aufnahmeraum waren anwesend die Befragerin, sein Anwalt, ihre Anwältin, ein Techniker und eine Prozessbeiständin.
Jetzt werden die beiden Mädchen angehört. Jetzt erzählen sie, wie ihr Papi übergriffig war.
Ohnmacht. Ein Vater und seine verlorenen Töchter. Eine Podcast-Serie von Janine Borer und Roland Schnitz. Dritter Teil. Wahrheit oder das Aushalten von Ungewissheit. Eine Frage an dich. Wie wichtig ist es dir, was andere über dich denken? Tochter. Weißt du, am Morgen hat der Papi gesagt, ich muss ihm auf den Schoß. Und dann hat er mich so lange gedrückt, bis weißes Zeugs herausgekommen ist. Befragerin. Was ist das für weißes Zeug gewesen? Tochter. So Tüpfli.
Bei der Befragung ist die ältere Tochter 5,5, die jüngere 4.
Befragerin. Also das Rüsslichspiel. Wie funktioniert das? Tochter? Erst zuerst stillgestanden und hat es gemacht, am Schnackli gezupft und wird es immer noch Birk, Birk, Birk. Die Tochter zeigt mit der Hand immer weiter nach oben, bis es an mein Schnackli hinaufgekommen ist. So lange hat er gezupft. Befragerin? Du bist doch viel kleiner wie der Martin. Wie kann das sein? Tochter? Als ich hinaufgegangen bin, auf seine Schultern gesessen bin, da bin ich höher eben gewesen. Befragerin. Ja, und dann ist es umgebirgt bis zu den Schultern, wo du gesessen bist? Tochter. Ja.
Die Aussagen kommen jetzt zu einer Spezialistin, zu der Aussagepsychologin Dr. Vera Kling. Sie untersucht die Aussagen der Kinder, das heisst, sie prüft, ob das, was die Mädchen sagen, so stimmen kann. Und dann fasst sie ihre Analyse in einem Gutachten, in einem Glaubhaftigkeitsgutachten zusammen. Für die Vormundschaftsbehörden ist ein solches Glaubhaftigkeitsgutachten wichtig, weil es eine Grundlage ist, um in Anführungsschlusszeichen richtig zu entscheiden.
Als Vormundschaftsbehörde,
Christine Mangold.
Oder als Behörde, heute ist sie ja eine KESB, kommst du in so eine Situation rein, du hörst eine Variante von der einen Seite und du hörst eine Variante von der anderen Seite. Also stehst du da und hörst zwei Varianten. Von dem her ist es für uns wichtig, immer eigentlich, wir müssen uns auf Fachleute abstützen. Und als Behörde bist du eigentlich angehalten, das Gutachten, dann nachher, ja, das ist denn das, mit dem willst du arbeiten.
So ein Glaubhaftigkeitsgutachten entsteht nicht über Nacht. Es geht eine Weile, in unserem Fall sogar 10 Monate. Das ist die Zeit, in der Martin seine Kinder nicht sehen darf, weil die Vormundschaftsbehörde will eben das Gutachten abwarten, bevor sie den nächsten Schritt macht.
Ich laufe jetzt gerade zu der Dr. Vera Kling, die Gutachterin.
Ich will mit ihr reden, weil ich frage mich. Wie genau entsteht ein solches Gutachten? Und kann man dem vertrauen? Und ich frage mich auch mit Aussagen von kleinen Kindern. Ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, wie man so ein Gutachten macht. Nicht nur für die Vormundschaftsbehörden ist wichtig, was hier rauskommt, sondern auch für mich und Roland. Weil jetzt geht es wirklich um die Frage. Grusel oder nicht?
Ich bin 10 Minuten zu früh. Und wie gesagt, sie ist ein eine Autoritätsperson. Ich warte noch 5 Minuten. Und ich bin gespannt, was sie mir darüber erzählt. Fechterin vom Stegen laufen.
Also, das ist gut.
Grüezi, Jacqueline. Danke vielmals. Nina. Jesali? Jesali?
Die Vera Kling ist die Frau, die dann die Aussagen von Martin seinen Kindern geprüft hat. Heute ist sie 88 Jahre alt. Ihr Geist?
Ich bin enorm neugierig und ich will immer gerne wissen, was ist genau passiert.
Eine Aussagepsychologin, wie Vera Kling eine war, arbeitet mit der Aussage von Menschen. Das Wort ist ihre Ausgangslage für ihre Analyse. Spielraum für psychologische Interpretationen gäbe es keinen, sagt sie. Im Zentrum von ihrem Arbeiten steht das geschriebene Wort vom Protokoll.
Ich klopfe jedes wirklich genau ab. Und das ist eben auch, also, was, wenn ich jetzt noch wüsste, was das alles war, mein Gott, das ist so lange her.
Total verständlich, das ist ja kein Problem. Sie sagen ja, es ist objektiv.
Objektiv, weil die Aussagenpsychologie arbeitet mit sogenannten Realkriterien. Das sind wissenschaftlich geprüfte Kriterien, die der Vera Kling helfen, um herauszufinden, ob man das, was man erzählt, so erlebt hat. Es ist eine Art Realitätscheck. Im Ganzen gibt es 19 solche objektive Kriterien. Hier mal 2 Beispiele.
Man prüft nach, ist es überhaupt logisch konsistent? Das ist hier in diesem Gutachten die Hauptfrage. Das heißt, ist das, was da erzählt wird, überhaupt möglich? Und dann, wenn man das bejahen kann, dann kann man weitergehen und dann kann man schauen, okay, entspricht diese Aussage zum Beispiel dem, was jemand erlebt hätte, wenn über die zeitlichen Zusammenhänge gesprochen hat? Also ist das zeitlich möglich?
Auch der Kontext spielt eine Rolle. Wie entwickelt sich der Vorwurf? Wann ist der Vorwurf das erste Mal gesagt worden? Oder was für Wörter brauchen die Kinder? Im Detail ist so eine Analyse, so eine Hypothesenprüfung extrem komplex. Es geht darum, herauszufinden, haben die Mädchen das wirklich so erlebt? Oder ist es ihre Fantasie? Oder sagen sie etwas, das jemand anders ihnen erzählt? Ich sitze in der Stube von der Ex-Freundin von Martin, Patricia.
Ich bin 62, Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Ich habe auch schon 2 Grosskinder, 3-jährig und 5 Monate.
Die Patricia und der Martin kennen sich seit ihrer Jugend.
Ich habe den Martin kennengelernt, als ich ca. 20-jährig war, oder 19. Und zwar am Vierwaldstättersee im Ferienhaus von meiner Familie.
Der Martin ist ein Militärfreund von ihrem Bruder. Und wo sich die beiden Männer im Ferienhaus treffen, ist auch Patricia dort.
Ich weiss noch, ich habe vorne am Parkplatz, habe ich glaube gewusst, mit dem Besen. Und dann kommt da so ein völlig verwegener Typ. Ich weiss nicht, er hat glaube nicht einmal einen Helm mehr gehabt, so mit Sattelhaar und so. Und hat dann den Dörfer so gehalten. Und dann habe ich gesagt, ah, hallo, oder?
Das Hallo hat Folgen. Patricia und Martin haben ein Techtelmechtel.
Dann haben wir mal, sind wir ein bisschen rumgelaufen und dann das ist dann nass.
Es hat Wasserflecken auf dem Tisch. Patricia holt eine Lumpe.
Warte, musst warten, bis du vor dem Mikrofon bist. Sie erzählt mir, dass sie und Martin sich dann irgendwann aus den Augen verloren haben, bis...
Bei meinen Eltern daheim gewesen. Damals hat meine Mutter noch gelebt und mein Vater. Und wir haben das relativ oft am Sonntag oben, haben wir uns dort getroffen. Wir sind dort gegessen, ist auch mein Bruder dort gewesen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, sein Freund, das ist jetzt doch wirklich eine arme Sau.
Patricia ist zu diesem Zeitpunkt eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Buben.
Ja, es hat mir einfach leid getan. Dann habe ich gedacht, oh je, da muss mal ein Ausgang.
Auch diese Idee hat Folgen. Sie verliebt sich.
Er ist ein sehr muskulöser Typ, das gefällt mir natürlich. Oder? Er hat eine sehr schöne Haut. Und ist auch sehr feinfühlig. Also er ist sehr, sehr nett mit mir umgegangen. Er hat mich auch, so wie soll ich sagen, nicht bevormundet oder so. Ja, das ist, und gute Kollegialität haben wir halt gehabt. Oder? Ja.
Du hast auch Söhne gehabt im jungen Alter, wo der Martin dazugekommen ist. Hast du jemals Angst gehabt, dass er deinen Söhnen etwas sexuell wird machen?
Nein, nie. Nein, gar nicht. Nicht eine Sekunde. Nein, auch wenn ich eine Tochter gehabt hätte, nicht eine Sekunde. Nein, er ist gar nicht der Typ dazu.
Wie kommst du auf das?
Weil das einfach ihn wie nicht interessiert.
Und dann sind wir ein Paar gewesen. Wie lange sind wir zusammen gewesen?
Ja, mäßig ja mindestens 15 Jahre. Ich glaube schon, ja. Müssen nachrechnen. 2002 ungefähr, ja.
Nach 15 Jahren ist die Liebesbeziehung von diesen beiden in Bruch. Die Geschichte von Martin mit seinen Töchtern ist für Patricia mit der Zeit zu viel geworden. Die beiden bleiben aber eng miteinander verbunden. In der Stube von der Aussagepsychologin Vera Kling. Ich will noch mehr wissen darüber, wie sie das Gutachten gemacht hat.
Was ist die Stärke von diesem Verfahren?
Dass es die ganzen emotionalen Dinge ausklammert. Es ist eine reine intellektuelle Problemlösung. Das Problem ist klar da. Das ist gesagt worden, kann das sein. Prüf nach. Prüf.
Gibt es auch Schwäche in diesem Verfahren?
Also ich sehe eigentlich keine. Das klingt lustig. Aber ich fand das immer eine absolut saubere Sache. Eine wissenschaftliche Hypothesenprüfung ist eine Sache, wo man zwei Pole hat. Ist es möglich, ist es nicht möglich? Und dann muss man schauen, gibt es Kriterien, die belegen, dass es eben möglich oder nicht ist oder eben dann nicht.
Sie trägt viel Verantwortung. Die Frau prüft, ob die Aussagen der Mädchen in einem Strafverfahren gegen Martin gebraucht werden können. Fehler verdreht es keine.
Sie können helfen, dass ein Mensch allenfalls angeklagt wird und verurteilt wird oder entlastet. Wie sind Sie mit dieser Verantwortung umgegangen?
Das habe ich immer nur können auf der Basis, dass ich wusste, wenn ich das sorgfältig mache, komme ich nicht zum falschen Schluss, sozusagen.
Meine allerliebsten Mädchen, viel ist nicht passiert. Die ewigen Fristen, Vernehmlassungen und weiß Gott was alles. Die Mühlen mahlen langsam, mir sind die Hände gebunden. Ich warte und warte und warte. Ich hoffe, dass bald das Gutachten kommt. Ich lebe in ständiger Angst, dass eure Mutter irgendwann mal durchdreht und euch und sich selbst was antut. Außer euch hat sie niemanden mehr. Ihr seid ihr ganzer Lebensinhalt.
Er hat Angst, zum Beispiel, weil die ältere Tochter zuerst 8 Wochen lang nicht mehr in den Kindergarten geht, später die Mutter ohne etwas zu sagen das Kind aus der Schule nimmt, die Mutter ihrem Beistand die Türen nicht aufmacht, oft die Rollläden im Haus gebunden sind, obwohl sie daheim ist und sie überzeugt ist, man will ihr die Kinder wegnehmen.
Gestern habe ich eine super Idee gehabt. Ich werde euch 2 Ballone vors Haus hängen. Und zwar 2 Riesenballone, je 1,50 Meter Durchmesser. einen gelben und einen rosaroten. Ich habe Filzstifte gekauft und werde eure Namen schreiben auf die Ballons und Herzen malen und sie mit Abziehbildchen verzieren.
Und am nächsten Morgen bin ich wieder reingefahren, früh am Morgen, und habe mich irgendwie da in einer Seitenstrasse positioniert, wo ich gesehen habe, dass sie rausgekommen sind. Und ich habe einfach gehofft, dass die Kinder die Ballons sehen und dass sie einfach, ja, dass sie nur denken, dass noch jemand da ist, oder?
Die Ballonaktion hat geklappt. Eure Mutter hat sie zwar kaputt gemacht, aber ihr habt die Ballone gesehen.
Manchmal macht man komplett unsinnige Sachen, vermutlich gar keinen Sinn machen, die nur einem selber helfen. Aber dass irgendwie das Ankämpfen gegen die Ohnmacht ist, das mehr oder weniger gesehen, vermutlich. Ja.
Vorgestern habe ich Bescheid erhalten. Das Gutachten wird Mitte Dezember kommen. Noch einen Monat. Die ewige Warterei macht mich ganz fertig.
In dieser Zeit wächst seine Angst immer mehr und darum schreibt er den Behörden einen Brief.
Ich fordere Sie auf, beim Eintreffen des Gutachtens die Situation meiner Ex-Frau zu berücksichtigen. Sie lebt vollkommen zurückgezogen und hat praktisch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Wenn meinen Kindern etwas passieren sollte, wird mich das ins Elend stürzen. Schützen Sie meine Kinder und auch meine Ex-Frau vor sich selbst.
Mein Gutachten halte ich für korrekt. Auch heute.
Vera Kling. Auch im Alter kommuniziert sie klar, direkt, unmissverständlich.
Bei diesem Schluss, was sind Sie da zum konkret, was sind Sie da in Ihren Worten, zu welchem Schluss sind Sie da gekommen?
Naja, zum Schluss, dass diese Aussage nicht brauchbar ist. Dass die völlig unmögliche Sachen erzählen. Also die rein real nicht möglich sind. Realkriterien sind ja da keine drin. Es erzählt ja dann eben wahnsinniges Zeug, je nachdem. Haben die ja nur hier gemacht, das habe ich ja nachgewiesen.
Und so schreibt sie vor über 20 Jahren im Gutachten, wo fast alle ein Jahr darauf gewartet haben.
Die Beschreibung, wie das weiße Zeugs so Tüpfli gewesen sei, gleichzeitig soll es auch Uwe und Abbe gespritzt sein, macht deutlich, dass das Kind noch nie in der Realität Ejakulat und dessen Beschaffenheit gesehen haben kann.
Und weiter?
Die Beschreibung des Rössli-Spiels als sexuelle Missbrauchshandlung,
zum Beispiel der steife Penis, der bis zu den Schultern auflangt,
steht im Widerspruch zu biologischen und physischen Möglichkeiten und damit zu Naturgesetzen.
Nicht zum ersten Mal kommt das Gutachten zum Schluss.
Die Rekonstruktion der Aussagegeschichte gibt deutliche Anhaltspunkte für suggestive Einflüsse im sozialen Umfeld.
Einfacher gesagt, was die Kinder erzählen, haben sie nicht erlebt. Was die Kinder erzählen, ist das, was Mami sagt und auch glaubt. Heisst, die Aussagen der Kinder sind keine Grundlage für ein Strafverfahren gegen den Martin.
Janine, wir haben jetzt die Gutachten. Wir haben jetzt das von der Vera Kling, wir haben das vom KJPD.
Sagen alles Gleiche.
Beide entlasten den Martin. Unsere Frage am Anfang ist gesehen, Täter oder Opfer. Wo stehen wir da?
Ich glaube schon, dass ich mir ein bisschen aufschnaufen könnte. Die Gutachten sind mega wichtig. Wir müssen uns auf die verlassen. Sie sind auch eindeutig, das hilft auch total. Und mir hat aber doch auch noch geholfen, dass Esther Küng, die ja auch in der Opferhilfe tätig ist, gesagt hat, dass wir uns wirklich dürfen auf so Gutachten, Glaubhaftigkeitsgutachten, verlassen.
Die Gutachten, die macht man heute nicht mehr so viel. Ist auch immer teuer und alles, aber eigentlich habe ich das nicht eine schlechte Sache gefunden, weil da hat man wirklich gute Anhaltspunkte gehabt. Und es war nicht so handgelismet, wie wenn wir da irgendetwas aus einem Buch zitieren. Also, wenn dann so ein Gutachten rum ist, finde ich das natürlich, da hast du sogar Anhaltspunkte, dass es eben gerade nicht so war.
Trotzdem gibt es aber noch ein Aber.
Ja, es ist eigentlich relativ einfach, Roland, weil
keiner von diesen Expertinnen und Experten, die Gutachten gemacht hat, ist dabei gewesen. Und ich muss aber auch fairerweise wahrscheinlich sagen, ja, ein Rest Verdacht bleibt immer hängen, aber wahrscheinlich ist ja das auch die DNA von diesem Vorwurf. Jeder Mensch, der sexuellen Missbrauch an der Backe hat, jeder Mensch, der das vorgeworfen wird, wird der Vorwurf wahrscheinlich nie zu 100% los.
Aber wir haben alles gemacht, was wir machen können, um das Bauchgefühl von «Es ist ein guter Mensch» mit Fakten zu füllen. Wir haben sogar noch mehr gemacht als Behörde. Wir sind nämlich geschaut, wie sich der Vorwurf entwickelt über all die Zeit.
Mhm, und ich glaube, das ist auch mega wichtig für uns. Und wir haben wirklich gesehen, der Vorwurf hat sich entwickelt über 6 Monate. Und angefangen hat es eigentlich, dass die Mutter einen Verdacht geäussert hat bei einer Tochter.
Ja, dann ist es aber weitergegangen. Dann sind es plötzlich beide Mädchen gewesen.
Und dann ist der Verdacht, hat sich verwandelt in eine Sicherheit. Also plötzlich ist sie sich mega sicher gewesen, dass er das gemacht hat.
Und dann ist es noch weitergegangen. Dann erzählen es Kinder plötzlich selber.
Und bei dieser Steigerung, die wir hier sehen können, bei dieser Eskalationsstufe sozusagen, finde ich etwas wirklich mega relevant. Nämlich der Zeitpunkt, wo die Eskalationen immer auftreten. Nämlich immer dann, wenn die Vormundschaftsbehörde wieder den Kontakt von Martin mit seinen Kindern ermöglichen will, kommt ein neuer Vorwurf.
Und immer. Jetzt sind wir genau wieder an so einem Punkt. Oder? Jetzt ist ja die Vormundschaftsbehörde wieder in der Pflicht, den Kontakt wieder zu organisieren zwischen den Kindern und Martin. Ob die Mutter das zulässt?
Das ist eine gute Frage. Und das Problematische für den Martin in dem Ganzen ist ja, immer dann, wenn ein neuer Vorwurf kommt, dann muss der wieder frisch abgeklärt werden. Heisst, das kostet Zeit. Heisst, in dieser Zeit sieht Martin seine Kinder wieder nicht.
Das sind jetzt übrigens schon mehr als 1,5 Jahre.
Du hast, glaube ich, die Woche gezählt,
ja, also zählt, ja.
Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass der Vorwurf vom sexuellen Missbrauch hat seinen Zweck erfüllt, nämlich der Martin hat keine Kontakte mit seinen Kindern und umgekehrt, seine Kinder sind entfremdet von ihm.
Ich sehe das als eine traurige Geschichte in einem Fall, wo einer der Elternteile, jedenfalls die Mutter, völlig verbissen war und eben auch vollkommen autosuggestiv letzten Endes noch überzeugt, dass das wirklich alles so gewesen ist und von daher auch unbelehrbar. Und da können Sie noch so viel Gegenargumente bringen, die bewirken gar nichts.
Es kann ja gut sein, dass, wenn eine Suggestion erfolgreich ist, ist der Vorfall für die Kinder ihre Worte.
Das ist richtig. Und das ist noch sehr interessant. Unser Gehirn ist in der Lage, suggerierte Dinge für wahr zu halten. Warum? Weil genau die gleichen Hirnteile, wenn Sie so wollen, damit beschäftigt sind.
Ich habe mich bei der Geschichte von dieser Familie immer wieder gefragt, wenn der Vater jetzt tatsächlich mit den Kindern zusammen im gleichen Bett schläft und unten ohne ist. Darf er das oder darf er das nicht?
Warum soll er nicht, wenn er sich sonst vollkommen einfach als liebevoller Vater benimmt und nicht als ein Pseudoliebhaber?
Das Glaubhaftigkeitsgutachten ist da. Jetzt dürfte der Martin seine Mädchen eigentlich wieder begleitet zu Binnigen sehen, zum Annäuchern. Christine Mangold von der Vormundschaftsbehörde organisiert wieder so ein Treffen und der erste Termin ist Anfang November.
Sie lebt vollkommen zurückgezogen und hat praktisch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt.
Sie kommt nicht. Der zweite Termin ist 2 Wochen später.
Schützen Sie meine Kinder und auch meine Ex-Frau vor sich selbst.
Alle drei, Mutter mit Töchtern, sind spurlos verschwunden. Niemand weiss, wohin. Niemand weiss, ob.
Das war der dritte Teil von «Ohnmacht – Ein Vater und seine verlorenen Töchter». Ein Podcast von Roland Schnitz und Janine Bohrer. Das Team freut sich, von euch zu hören. Schreibt an ohnmacht@bluewin.ch. Produktion Communique GmbH.